ARD.
HR Info Kultur
mit Juliane Ort. Elvis lebt, wird zumindest immer wieder behauptet. Wäre das so, dann würde Elvis Presley am 8. Januar 90 Jahre alt. Seine Fans feiern den King of Rock'n'Roll in jedem Fall. Für seine Musik und seinen unverwechselbaren Stil. Für seine warme Stimme und seine exaltierten Auftritte. Auch und gerade in Bad Nauheim.
I'll remember you long after this endless summer is gone. I'll be lonely, oh so lonely, living only to remember you.
Bad Nauheim sieht sich als European Home of Elvis. Denn der King hat während seiner Militärzeit in Deutschland in der Kurstadt gelebt. Von Oktober 1958 bis März 1960. Erst im Hotel, dann in einem eigenen Haus. Bad Nauheim hält die Erinnerung an Elvis wach und pflegt das Andenken an den prominenten Einwohner. Meine Kollegin Anne-Kathrin Hochstrat hat in Bad Nauheim nach Elvis Spuren gesucht.
Das Hotel Grunewald liegt am Elvis Presley Platz. Der wird dem Namen gerecht, denn hier hat der Rock'n'Roll-Musiker einige Monate lang gewohnt. Vor dem Haus steht eine Säule, die dem King gewidmet ist. Fans aus der ganzen Welt legen hier regelmäßig Blumen, Karten und Kerzen ab. Im Eingangsbereich des Hotels ist die grüne Couch gut sichtbar, auf der Elvis gesessen hat. Und in der zweiten Etage folgt das besondere Highlight, sein Hotelzimmer. Nach über 60 Jahren wirkt es so, als hätte er nur mal eben kurz den Raum verlassen. Stadtführerin Gabriele Freier.
Und hier in dem Zimmer, sieht man noch, ist im Grunde nichts verändert worden. Wobei ich die Fans meistens warne, denn es haben im Laufe der vielen Jahre unheimlich viele Leute Souvenirs mitgenommen. Das geht so weit, dass man hier zum Teil das Perlmutt rausgebrochen hat. Aber was auch ganz original ist, ist der Toilettendeckel.
Wer will, kann hier auch übernachten. Die großen, schweren Schränke sind im typischen 50er-Jahres-Stil. Der Teppich, ein Sessel und das Bett sind noch original, wie zu Elvis' Zeiten. Das Hotelzimmer hat sich mittlerweile in ein Mini-Museum verwandelt und ist sehr beliebt. Das ist aber bei weitem nicht der einzige Ort, an dem der Rock'n'Roller gewesen ist. Den Zigarrenladen, in dem er ein- und ausging, und das Café Bienenkorb, wo er sich regelmäßig mit Marzipan versorgt hat, gibt es immer noch. Auch das Haus, in dem der Musiker mit seiner Familie und den Bodyguards später lebte, steht noch. Angelika Springauf hat damals nur wenige Minuten von ihm entfernt gewohnt. In ihrer Freizeit stand sie oft vor der Goethestraße 14 zusammen mit anderen Jugendlichen.
Wir hatten nichts, keine Diskotheke oder irgendwie was, wo wir junge Leute uns treffen können. Und da war dann der Treffpunkt vorm Elvis seinem Haus.
Und Elvis stand sogar selbst einige Male dabei. Er hat mit den jungen Leuten Witze gemacht, ihnen zugehört und natürlich Autogramme gegeben. Angelika Springauf ist ihm sogar mehrere Male begegnet. An ein Treffen erinnert sie sich besonders gerne.
Da sind wir mal in die Stadt spazieren gegangen, meine Freundin und ich. Und in der Parkstraße auf einmal sehen wir einen Radfahrer. Und da gucke ich und da denke ich, das ist doch der Elvis auf dem Rad. Das gibt's doch gar nicht. Tatsächlich, er war es. Und wie er es gemerkt hat, ist er extra schneller gefahren. Haben wir gedacht, ich kriege mal. Sie haben mal abgekürzt durch den Park und da war mir dann vor ihm da, daheim. Und da hat er schon gelacht, wie er gekommen ist. Und da ist er abgestiegen und hat uns sein Fahrrad dann erklärt und gezeigt und war dann auch ganz stolz.
Der Musiker ließ sich an mehreren Orten fotografieren. Die kennt Gabriele Freier gut. Sie führt regelmäßig auf den Spuren von Elvis durch die Stadt. Eines der bekanntesten Bilder entstand vor der alten Burgpforte. Hier posierte Elvis für das Plattencover von A Big Hunk of Love. Auch eine kleine Brücke diente mal als Fotokulisse.
Das Bild von Elvis, wie er hier auf dem alten Brückengeländer über der Oder lehnt. Im Hintergrund sieht man die alte steinerne Brücke und das Kerckhoff-Institut. Und was aber auch auffällt, die Bäume sind kaum belaubt. Also das ist wirklich im Frühjahr 1959 aufgenommen worden, im März.
Und genau an dieser Stelle steht ein weiterer Anlaufpunkt. Eine Bronzestatue von Elvis. So wie ihn das Foto von damals zeigt. Einer von vielen Orten, an denen die Fans von Elvis in Bad Nauheim gerne pilgern. Es ist viel geboten in der Stadt. Aber eines fehlte dann doch noch, fand die Musikliebhaberin Ina Simone Mautz.
Wenn ich in eine Stadt fahre, ist für mich immer das Wichtigste, gibt es da einen Plattenladen. Und das war etwas, was hier in Bad Nauheim gefehlt hat. Was mir persönlich gefehlt hat, was aber auch vielen Elvis-Fans gefehlt hat. Und deswegen dachte ich, da mache ich das mal. Ein Ort, wo man wirklich die originalen Elvis-Tonträger kaufen kann, die LPs und Singles von damals. Und ich habe auch eine alte Bravo da und solche Sachen, was es halt an Devotionalien so gibt.
Also hat Ina Simone Mauls kurzerhand einen Plattenladen eröffnet, im Souterrain einer alten Villa, gleich um die Ecke von Elvis' früherem Wohnort in der Goethestraße. Villa Hansa Schallplatten. Wer dort rein will, muss erstmal nach dem nächsten Termin gucken, denn der Laden hat nur an einem Samstag im Monat geöffnet. Wer dann kommt und klingelt, wird von der Inhaberin persönlich begrüßt. Der Weg führt über einen Elvis-Teppich, vorbei an Pappaufstellern und Bildern vom King of Rock'n'Roll, in den liebevoll gestalteten Ladenraum. Die Tapete mit exotischen Vögeln und Pflanzen soll an den Jungle Room in Graceland erinnern, dem Anwesen von Elvis in Memphis. In einem kleinen Nebenraum kann man sich in einem gemütlichen roten Sessel niederlassen und eine der Originalplatten oder Singles hören. Zum Beispiel die Single Big Hunk of Love, deren Cover den blutjungen Elvis zeigt, vor dem Burgtor von Bad Nauheim. Eine echte Rarität, die bei Elvis-Fans sehr beliebt ist. Ich habe Ina Simone Mauls gefragt, wer alles zu ihr in den Laden kommt.
Das sind ganz unterschiedliche Leute. Also neulich hatte ich eine junge Frau, die war 21, glaube ich. Die war zufällig in Bad Nauheim, als das Elvis-Festival war, vor 2 Jahren. Und da wurde sie so von dieser ganzen Atmosphäre und von diesem Elvis-Universum fasziniert, dass sie Elvis-Fan wurde. Und sie findet es toll, auch Platten mit Geschichte zu haben. Also keine neuen Platten, die man irgendwo im Internet bestellt, sondern Platten, die schon, weiß ich nicht, 5 Vorbesitzer oder Besitzerinnen hatten und die einfach eine Geschichte auch mit sich tragen. Und dann hatte ich einen Herr, der erzählte, er war als Junge mit seinen Freunden am richtigen Gleis, als Elvis in Friedberg ankam, am 1. Oktober 1958. Die ganzen Mädchen hätten am falschen Gleis gewartet, aber er mit seinen Freunden, er war am richtigen Gleis. Das ist eigentlich das Tolle an dem Laden, dass man kriegt natürlich jede Platte irgendwo im Internet, aber man kriegt nicht die Geschichten. Also, dass man einerseits die Zeitzeugen hat, die herkommen, und andererseits ganz junge Fans, die erst vor kurzem Fan geworden sind. Und das macht es eigentlich auch aus, dieses zwischen den Generationen Verbindende, was das Fansein einfach schafft, wie nichts anderes.
Ist es schwierig, die Leute zum Reden zu bringen, wenn die hier reinkommen, oder sprudelt das dann quasi so aus denen heraus?
Das ist überhaupt nicht schwierig. Also, was ich schon besonders finde, ist, vielleicht auch dadurch, dass das hier in einem Wohnhaus im Souterrain ist, die Leute kommen rein und begrüßen erstmal die anderen Kunden und Kundinnen, die da sind. Das ist gleich eine familiäre Atmosphäre hier. Und die Kunden und Kundinnen kommen halt auch untereinander oft ins Gespräch und erzählen ihre Elvis-Geschichte. Dann hört man oft so Sachen wie, ah, die Platte, ja, die habe ich von meinen Eltern zu meinem 12. Geburtstag geschenkt bekommen und ah, die habe ich da in Frankreich gekauft. Und das macht es eben auch aus, dass ganz viele Erinnerungen damit verknüpft sind, mit dieser Musik.
Sie haben sehr viele Dinge im Angebot hier für echte Elvis-Fans. Da stehen Teller mit Elvis, da stehen Statuen, eben Spiele, Bücher, natürlich jede Menge Platten. Wo finden Sie das alles?
Ich finde das vor allem ja bei Sammlungsauflösungen. Also oft ja, sind es halt Erben, die die Elvis-Sammlung halt dann in gute Hände legen wollen. Und ja, da komme ich dann ins Spiel und kaufe denen die ab. Also es ist eher seltener, dass Fans ihre Sammlung auflösen. Weil ich finde die Elvis-Platten und Devotionalien natürlich auch im Internet, bei eBay oder auf Flohmärkten. Also verschiedene Quellen.
Was suchen die Leute, die zu Ihnen in den Laden kommen, in erster Linie? Also was geht besonders gut? Was wird häufig gesucht?
Also was wahrscheinlich die am meisten verkaufte Platte hier ist, die ich im Moment auch gar nicht mehr da habe, ist eine Single aus dem Jahr 1959, A Big Hunk of Love, mit einem Cover, das vor dem Burgtor oder am Burgtor hier in Bad Nauheim aufgenommen wurde. Also dieser regionale Bezug, der kommt sehr gut an und ist sehr gesucht. Also die Leute wollen auch gerne in ihrer Wohnung Elvis-Devotionalien haben. Also nicht nur auf dem Plattenteller oder so, sondern auch an der Wand und am Weihnachtsbaum und auf dem Tisch.
Und das bekommen sie bei Ihnen?
Genau.
Sind das vor allem Leute aus Bad Nauheim, die zu Ihnen kommen, oder wo kommen die Menschen her?
Also sind Elvis-Fans, die auch nach Bad Nauheim pilgern und die ganzen Elvis-relevanten Orte abklappern und dann eben auch vielleicht den Weg zu mir finden.
Sind Sie selber eigentlich auch Elvis-Fan?
Ich bin kein expliziter Elvis-Fan, aber natürlich eine Bewunderin von Elvis Schaffen und Wirken. Also ich selber bin zum Beispiel großer Queen-Fan. Und ich kann das total nachvollziehen, wie toll es ist, im Werk eines Künstlers oder einer Band oder einer Künstlerin so aufzugehen und das zu zelebrieren und Platten und alles Mögliche andere noch zu sammeln, was es da so gibt.
Und deswegen haben Sie diesen Ort hier geschaffen.
Deswegen habe ich diesen Ort hier geschaffen.
Und deswegen gibt es ihr eben auch nicht nur Musik und Devotionalien von Elvis, sondern noch vieles mehr. Was denn zum Beispiel?
Ja, es gibt auch andere Klassiker neben Elvis, wie die Platten und Bücher von den Beatles, von den Rolling Stones, von Queen, Bob Dylan. Aber es gibt auch eine feine Indie-Abteilung, die mir besonders am Herzen liegt. Da gibt es Platten von den Libertines, Wilco, Eels, Weezer, Olli Schulz, alles Mögliche. Ja, also ich glaube, die Vielfalt macht den Laden irgendwie auch aus.
Und die Platten, die finden Sie ganz häufig auf Flohmärkten. Das heißt, man trifft sie gerne auf Flohmärkten an und da suchen Sie dann alles durch. Wie finden Sie die?
Ja, es gibt ja neuerdings diese Dorfflohmärkte, wo das ganze Dorf sozusagen seinen Keller ausräumt und wo dann eben auch Leute mitmachen, die sonst nicht einen Stand auf irgendeinem Flohmarkt aufbauen würden, sondern sagen, naja, okay, wenn ich es hier einfach in meine Garage reinstelle, dann mache ich auch mit. Und da finde ich wirklich viele gute, gut erhaltene Platten zu super günstigen Preisen. Und ja, es geht auch einfach darum, diesen Platten, die nicht mehr gehört werden, ein schönes neues Zuhause zu vermitteln.
Das heißt, es ist aber eine ziemlich kleinteilige Arbeit, um so eine Sammlung zusammenzustellen.
Ja, kann man so sagen. Also es ist nicht 3 Klicks im Internet.
Musik ist jedenfalls Ihr Leben. Sie spielen selber Klavier, Sie singen und Sie schreiben auch für den Rolling Stone. Was war da die Geschichte, die Sie am meisten begeistert hat, die Ihnen am meisten Freude gemacht hat?
Das war meine Rolling Stone-Titelstory zu 50 Jahre Queen. Und das war für mich als Queen-Fan natürlich das Größte, diese Story schreiben zu können und Brian May, den Gitarristen von Queen, interviewen zu können. Da ist ein Jugendtraum wahr geworden. Das war mein absolutes Highlight.
Sie haben gesagt, Sie sind Fan des Fanseins. Können Sie beschreiben, was das Fansein ausmacht?
Das Fansein macht natürlich in erster Linie die Begeisterung aus, die man mit anderen teilen kann, die sich aber auch auf eigentlich das gesamte Leben auswirkt. Also wenn ich überlege, als ich Queen-Fan wurde, für mich drehte sich einfach alles um Queen den ganzen Tag, von morgens bis abends. Ja, ein Zauber, der den Alltag schöner macht.
Und hier kommen ja sehr viele Elvis-Fans rein. Was interessiert oder was fasziniert Menschen an Elvis?
Also Elvis generell war ja einfach so ein Befreier und Wegbereiter, der so gegen die Biederkeit und Prüderie der 50er Jahre angesungen hat. Also die Art, wie er sich auf der Bühne präsentiert hat mit seinem Hüftschwung. Und das war ja eine Art von Ekstase, die es vorher einfach nicht gab. John Lennon hat ja auch mal gesagt, ohne Elvis hätte es keine Beatles geben können. Und ja, natürlich auch musikalisch war das was Neues und Besonderes. Diese Mischung aus Rhythm and Blues, Country, Pop, Gospel. Und ich glaube, dass Musik eigentlich immer auch irgendwie was Befreiendes sein will. Ich würde sagen, Elvis war vielleicht der Erste, der das so in Musik übersetzen konnte, dieses Befreiende.
Wird es immer Elvis-Fans geben?
Klar.
Das stimmt nicht aus.
Nee, das stimmt nicht aus, glaube ich nicht. Auch in 100 Jahren, 200 Jahren wird es immer noch Elvis-Fans geben. Und Queen-Fans auch.
Sagt Ina Simone Mautz, Fan des Fanseins und Inhaberin von Villa Hansa Schallplatten in Bad Nauheim. Zum 90. Geburtstag von Elvis am 8. Januar wird sie natürlich öffnen. Und das ist ihr Lieblingssong von Elvis, Burning Love. Apropos Love. Priscilla Presley, die Elvis mit 14 Jahren in Bad Nauheim kennengelernt hat und seine Frau wurde, kommt im März zurück in die Stadt und will aus ihrem Leben erzählen. Und aus dem von Elvis. Elvis lebt, zumindest in Form seiner Musik. Und die hat bis heute viele Fans. Der Frankfurter Lehrer und Musiker Martin Grieben ist einer davon. Mit seinem Programm Elvis pur steht er bald wieder auf der Bühne. Dann erweckt er Lieder von Elvis zum Leben und erzählt Geschichten über den King of Rock'n'Roll. Ein paar davon habe ich mir von Martin Grieben erzählen lassen. Aber erstmal wollte ich wissen, wie Elvis in sein Leben kam.
Meine Faszination für Elvis begann, als ich so 11 Jahre alt war. Meine Mutter hatte eine Single, 62, She's Not You. Und eines Tages legte ich diese Platte auf. Mit 11 durfte ich dann auch den Plattenspieler benutzen. Und der Song hat mich sehr, sehr mitgenommen. So fing es dann an. Er singt auf eine Art und Weise so warm, also diese Früh-60er-Stimme von Elvis, die ist so geschmeidig und klar, da macht ihm niemand was vor. Das fand ich ganz, ganz großartig und dann stand ich ganz schnell da mit dem Badminton-Schläger vor dem Spiegel und habe damit gesungen.
Ja, Sie gestalten den Abend Elvis pur nicht nur mit Musik, sondern auch mit Geschichten und mit Wissenswertem über Elvis. Gibt es da so eine Art Lieblingsgeschichte, die Sie gerne erzählen?
Also eins meiner Lieblingsthemen ist wirklich, wie Elvis in der Musik Rassenschranken, die damals als unüberwindlich galten, überwunden hat. Anfangs wollten die Radiosender seine Aufnahmen gar nicht spielen, weil sie sagten, da singt ein Schwarzer. Und Elvis war da sehr, sehr offen und hat, was die Überwindung von Rassenschranken in der Musik angeht, war er wirklich einer der Pioniere.
Das wäre jetzt mal Partywissen Teil 1 gewesen, Partywissen über Elvis. Was sollte man denn noch über ihn wissen?
Elvis war, das weiß man, extrem charismatisch und scheu und zurückhaltend. Er war ein extrem höflicher Mensch. Wenn man die frühen Interviews hört, ist es immer Ma'am, yes Ma'am, no Ma'am, yes Sir. Er war ein extremer Familienmensch. Als seine Mutter starb, das war ein extremer Schlag für ihn. Das war wirklich zentral. Und dann war er trotz seines Ruhms und auch trotz seiner wirklich exaltierten Bühnenshow, die er immer hatte, war er als Mensch tatsächlich sehr schüchtern. Er hatte kaum jemand eigentlich, dem er trauen konnte. So wie ich das sehe, vertraute er den falschen Leuten, nämlich einem extrem kommerziell eingestellten Manager. Seine Ehe zu Priscilla Presley, keine Verbindung untergleichen. Er war einfach allein. Und ich glaube, das ist das, was ihn am Ende irgendwie auch gebrochen hat und in die Medikamentensucht und in den Alkohol reingetrieben.
Die Menschen lagen Elvis zu Füßen, vor allem die Frauen. Er hat ja auch in seinem Haus in Bad Nauheim abends noch Autogrammstunden gegeben. Kann man sagen, dass Elvis der erste Megastar der Pop- und Rockgeschichte war?
Das muss man sagen. Er hatte diese extreme Bühnenpräsenz. Er hatte Millionen von Fans weltweit und das war eben in den 50ern schon. Ich glaube, er ist einer der, Taylor Swift hin oder her, einer der meistverkauften Künstler aller Zeiten. Er hat diese schrecklichen Filme gemacht, die allerdings auch erfolgreich waren. Er hat jede Menge Grammys, er hat das erste Konzert in den 70ern dann gegeben, das per Satellit in über 40 Länder übertragen wurde. Und auch wenn Kinder und Jugendliche heute die Musik gar nicht mehr so kennen, wenn man ein Elvis-Meme ihnen zeigt, sagen die, das ist Elvis. Also das ist schon popkulturell völlig ikonisch.
Er gilt ja bis heute, Sie haben es anklingen lassen, als Bestselling-Solo-Artist in der US-Musikgeschichte. Er soll die meisten Gold- und Platin-Auszeichnungen bekommen haben und er hat ohne Frage die Rock- und Popgeschichte des 20. Jahrhunderts geprägt, wie wahrscheinlich kein anderer. Wie kam es dann aber zu diesem Titel King of Rock'n'Roll? Warum ist Elvis the King?
The King of Rock'n'Roll, das ist er in den 50ern. In seinen späteren Jahren hat er ja kaum noch Rock'n'Roll im eigentlichen Sinn gespielt. Das sind seine ersten ganz, ganz frühen Aufnahmen in einem Trio. Da war meistens gar kein Schlagzeug dabei. Der Kontrabass, der wird dann so angeschlagen, dass das klackert und den Rhythmus macht, die Perkussion macht. Das sind Songs eben wie That's Alright Mama, I Don't Care If the Sun Don't Shine, Baby Let's Play House, die so von sexueller Energie und von einer völlig mühelosen Explosivität sind. Da ist keine Anstrengung dabei, das kommt alles von innen. Und diese ersten Aufnahmen, die er noch in Memphis gemacht hat, bevor er bei der großen Plattenfirma RCA dann war, die haben seinen Ruf geprägt. Und in dieser Zeit konnte ihm auch keiner was. Nicht Jerry Lee Lewis, nicht Fats Domino, nicht Carl Perkins. Wenn er auftrat, dann flogen die Fetzen und die Menschen lagen ihm zu Füßen. Er hatte durch seinen Auftritt und durch seine Stimme war er meilenweit ganz woanders.
Jetzt haben Sie schon so ein paar Titel angesprochen. Gibt es einen Titel, den Sie besonders gerne mögen, den Sie vielleicht auch anspielen können?
Ja, ich nehme was von später, aber das hat genau dieselbe Energie. Tiger Man, das hat er später auch live gerne gespielt. Aber das sind genau diese Art von Songs. Ich habe nur eine Ukulele da, ich mach mal schnell. Well, I'm the king of the jungle, they call me Tiger Man. Well, I'm the king of the jungle, they call me Tiger Man. And if you cross my path, you take your own life right in your hand. Ja, sowas in der Art.
Super, vielen Dank für diese kleine Hörprobe aus dem Programm Elvis pur von Martin Grieben. Sie haben gerade schon beschrieben, Elvis war eigentlich eine tragische Figur, ein trauriger Mensch. Können Sie sich erklären, warum trotzdem so viele Menschen Elvis sein mögen, ihn versuchen zu kopieren, so singen wollen wie er, so aussehen wollen wie er? Was ist das Faszinierende an Elvis bis heute?
Es ist die Figur, es ist das Meme, glaube ich, was so fasziniert, diese unglaublich polierte, aber eben gleichzeitig energetische Schicht außen, die er hat. Da geht ja kein Stäubchen rein. Es ist ein bisschen wie bei Marilyn Monroe, wenn die da steht. Auch sie hatte mit fürchterlichen Depressionen zu kämpfen, aber wenn sie da steht und den Kussmund macht und das Kleid weht, dann ist es Perfektion. Und so ähnlich ist es bei Elvis auch.
Und was ist Elvis für Sie? Was ist für Sie das besonders Faszinierende an Elvis?
Das ist die Tragik, die da hinten dran hängt. Es ist dieser Aufstieg, Tellerwäscher zum Millionär. Schön wäre es gewesen, er war noch nicht mal Tellerwäscher. Er hatte eine Karriere als eventuell Lastwagenfahrer vor sich. Er kam aus einer wirklich extremen Unterschichtfamilie und ist so hochgekommen und sein ganzes Leben ist dabei zurückgeblieben. Das ist eine Art von Tragik und eine Art von amerikanischer Tragik, die mir sehr, sehr nahe geht.
Was bleibt bis heute von Elvis? Was ist sein Vermächtnis?
Ich glaube, schrecklicherweise sind das Lieder, die für mich gar nicht so sehr im Vordergrund stehen. Aber wenn man mal auf Spotify guckt, dann ist die meistgespieltesten, aber das liegt vielleicht auch an der Jahreszeit, sind im Moment irgendwie Here Comes Santa Claus und White Christmas. Aber dann mittendrin sind auch solche Sachen wie Can't Help Falling in Love with You. Also er ist, glaube ich, ein ganz großer Sänger von Liebesliedern. Was leider nicht ganz so weit oben steht, das wünsche ich mir mehr, sind seine wirklich auch sozialkritischen Songs aus den späten 60ern und Anfang 70er in The Ghetto, wo er über die Probleme in den verfallenden Innenstädten der ehemaligen Industrie Städte singt, über Schwarze, die wirklich in ihrem Ghetto dort gefangen sind, auch wenn sie nicht ghettoisiert sind, die nicht da rauskommen, die in so einem Teufelskreis sind. Ein anderer Song aus seinem 68er Revival, If I Can Dream, wo es auch darum geht, dass die Grenzen zwischen Schichten, zwischen Menschen, zwischen Rassen aufgehoben werden. Das waren Songs, die waren ihm wichtig. Und er hat sie durchgesetzt, sie zu singen gegen den Willen seines Managers. Das wäre mir wichtig. Es wäre schön, wenn diese Lieder mehr weiter vorne stünden. If I Can Dream, In the Ghetto, solche Dinge. Aber die Menschen lieben sich und möchten jemanden haben, der davon singt. Da ist Elvis genau der Richtige.
Das sagte Martin Grieben, der mit seinem Programm Elvis pur die Songs des King of Rock'n'Roll lebendig hält und viele Geschichten über ihn erzählen kann. Das tut er im Januar im Pipapo-Theater in Bensheim und im Februar auf der rebellischen oder auch rebellischen Studiobühne in Offenbach. Mit dabei vor allem die Songs, die nach seiner Wahrnehmung viel zu selten gespielt werden, wie If I Can Dream.
There must be lights burning brighter somewhere. got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Oh, why? Oh, why can't my dream come true?
Elvis Presley würde am 8. Januar 90, und auch wenn der King of Rock'n'Roll schon lange tot ist, seine Musik lebt weiter. Das war die Kultur. Mein Name ist Juliane Orth.